Ihr hört, das Baby ist on fire. Im Laufe dieser Folge werde ich aufstehen müssen und das Baby auf meinem Schoß holen müssen.
Ja, das werden wir nicht rausschneiden.
Das bleibt alles so, wie es ist.
Das bleibt alles so, wie es ist. Außerdem schneiden wir nicht raus, wie ich... Oh, ich hatte schon wieder irgendeine richtig dumme Frage an dich. Ach ja, zum Thema Pilates. Ja, und ich habe es halt noch nie gemacht.
Ja, aber ich habe dich diesmal nicht so krass verbessert wie letzte Mal, als ich dich verbessert habe wegen Kardamom. Und ich gesagt habe, nein, so spricht man das nicht aus. Ja, und ich war voll falsch. So spricht man es ja wohl aus.
Stimmt. Ja, da war nämlich dann Kimi falsch. Deswegen kontrolliert mal, ob Kimi mir Pilates richtig erklärt hat in dieser Folge oder ob das auch wieder mit Fehlern intus war. Ja, ansonsten sprechen wir in dieser Folge hier über die Glucose Goddess. Ihr habt sie vielleicht schon mal bei Instagram wahrgenommen oder im Freundeskreis das Buch empfohlen bekommen oder so. Wir gucken mal, was dahinter steckt und was auch ihr dazu sagt. Glucose Goddess.
Ja, und wir haben natürlich auch mit einer Expertin gesprochen. Sie ist Ernährungsmedizinerin, Medizinpädagogin, Diätassistentin und Diabetesberaterin. Dr. Nicola Haller wird uns sagen, macht es Sinn, dass auch Menschen ohne eine Diabetesdiagnose ihren Blutzuckerspiegel so krass im Blick halten.
So, und die Expertin war natürlich wie immer super.
Wir waren so mittel.
Und das Baby war auch mit dabei.
Typfrage. Dein Diabetes-Podcast mit Kim Stoppert und Freddy Schürheck.
Hallo alle an dieser Stelle, hier sind eure beiden Diabetes-Göttinnen vom Typfrage-Podcast. Mein Name ist Freddy Schürheck, Typ-1-Diabetikerin.
Ich bin Kim Stoppert, ich habe Typ-2-Diabetes. Und ja, wir reden heute ein bisschen über Internet-Trends, aber vorher wollen wir natürlich klären, Freddy, wie war die Woche?
Die Woche? Eigentlich gut. Ich war gestern auf einer Veranstaltung, ein bisschen ländlichere Veranstaltungen, wo es tatsächlich, das ist mir lange nicht passiert, keine Coke Zero gab und generell keine Zero-Getränke, also außer Wasser.
Hoppala.
Das finde ich immer mal wieder interessant, wie sich das so, obwohl ja eigentlich, ich meine, wir oft genug auch schon gesagt haben, so eine Cola Zero schmeckt ja eigentlich genauso gut oder nicht gut wie eine normale Cola, also so kann mir keiner erzählen, oh nee, mag ich gar nicht, finde ich, Ich meine, gut, vielleicht doch, dann schreibt uns gerne über Typfrage_der Podcast. Aber warum sich das noch nicht durchgesetzt hat, dass man einfach überall, wo man eine große Veranstaltung hat, dann auch zuckerfreie Drinks irgendwie anbietet, verstehe ich nicht.
Aber ich hatte letztens ein ähnliches Erlebnis, wo ich mich aber gewundert habe. Ich war in Thüringen, im tiefsten Thüringen, in so einem ganz schnuckeligen kleinen Biergarten und habe dann so ganz vorsichtig gefragt, habt ihr alkoholfreies Bier? Weil das ist nämlich auch so ein Ding, was du eigentlich ländlich nie kriegst, ne? Und weil ich ja stille, kann ich ja kein Alkohol trinken. Und dann sagt er so, ja klar, ich alkoholfreies Bier. Ich so, yes! Ich meine, ist natürlich von den Kohlenhydraten her ein bisschen schwierig, aber das war saulecker. Also ein gutes, lokales, alkoholfreies Bier.
Und bist du dir sicher, dass es wirklich alkoholfrei ist? Also ich will ja gar nicht misstrauisch sein, aber manchmal habe ich auch das Gefühl, wenn die Leute einem dann die vermeintliche Cola Zero, um die man dreimal gebeten hat, wo viermal gesagt wurde, ich muss mal nachfragen, ob wir welche haben, und dann stellen sie einem hin und dann denke ich mir,
Naja, ich würde es bei Alkohol jetzt schon merken, weil ich merke schon, wenn ich ein alkoholisches Getränk trinke, also an der Dusigkeit, ne? Ja, jetzt am Muttertag hat mir mein Mann es ermöglicht, dass ich hier mal ein Glas, Wein getrunken habe. Das hat auch gereicht, echt so ein Glas. Und dann denkst du schon so, bevor ich jetzt müde werde und angeschickert, lasse ich es dann lieber bei einem
ein Glas. Und die Kimme direkt so,
Ja.
Weinglas ist nur einmal im Jahr.
mein Highlight ist auf jeden Fall, dass ich es jetzt wieder gerade schaffe, 2 Sportkurse zu machen. Ich klopfe hier mal kurz auf die Schulter.
Wow, welche?
Also es sind alles Sportkurse. Das ist einmal Pilates für Mamas, also Pilates mit Babys. Und das eine ist mein neuer Rückbildungskurs.
Ich oute mich ja immer schon, dass ich in Sachen Gemüse nicht so die ganzen Wordings drauf habe. Pilates ist so ein bisschen wie Yoga, oder? Nee.
Pilates ist an sich kein geschützter Begriff, weil der Herr Pilates sich das nicht hat schützen lassen im Laufe seines Lebens. Es ist ein Ganzkörpertraining, bei dem vor allem der Rumpf trainiert wird. Und ja, es gibt einige Übungen, die man aus dem Yoga kennt. Dieses Katze-Kuh, was wir ja mal vor ein paar Wochen am Stuhl gemacht haben, das gehört zum Beispiel eigentlich immer in so eine Aufwärmphase von einem Pilates-Kurs.
So, und der zweite Sportkurs, den du machst, was ist das?
Das ist mein ganz normaler Rückbildungskurs, den bekomme ich ja von der Krankenkasse gezahlt, nach der Schwangerschaft. Genau, der läuft aber jetzt aus. Jetzt muss ich mich gucken, wie ich es schaffe, doch nochmal irgendwie so einen zweiten Mama-Kurs zu machen. Beide Kurse haben natürlich den Vorteil, die sind eingeplant mit Baby. Also die sind vormittags, weil ich Zeit habe gerade. Und bei dem einen wird das Kind im Nebenraum betreut von jemandem und bei dem anderen liegt das Kind neben dir auf der Matte und es sind überall ganz viele Spielzeuge verteilt und so. Genau, da muss ich mal schauen, wie ich das jetzt im nächsten mache. Aber noch habe ich ein paar Wochen.
Du warst doch mal in diesem Podcast, als wir Podcast-Pause hatten, wo man spazieren geht, während man sich über Diabetes unterhält. Doc2Go. Vielleicht können wir ja sowas mal laufen, also wirklich joggend machen, Kim. Weil ich will ja auch wieder joggen gehen. Also so 4-5 Mal dieses Jahr müsste ich es mal wieder schaffen. Letztes Jahr war ich ja ganz gut dabei. Waren es ja, glaube ich, sogar 7 oder 8 Mal. Deswegen vielleicht fragen wir einfach mal gerade unsere Community. Habt ihr Lust, dass wir mal joggend einen Podcast aufnehmen, Kimi und ich? Der wird natürlich technisch jetzt nicht einwandfrei klingen, wenn ihr uns überhaupt versteht, neben der ganzen hechelnden Schnappatmung. Aber vielleicht wäre das ja mal eine Idee.
Ja, ich muss nur gucken, ich kann auch nicht so richtig joggen. Weißt du, so Schläge auf den
Ja, in ein paar Bauch. Monaten. Ja, ich muss dann auch erstmal ein bisschen trainieren, bis ich es schaffe, eine halbe Stunde durchzuhalten beim Joggen. Also deswegen,
dann machen wir Intervalljoggen.
Ihr könnt ja mal schreiben, ob ihr findet, dass das eine gute Idee ist oder nicht. Ansonsten, falls ihr euch wundert, warum ich eben uns so total bescheiden anmoderiert habe als die Diabetes-Göttinnen. Das war natürlich eine Referenz. Das ist natürlich nicht wirklich unser Riesenego, was da aus mir sprach, sondern das war eher eine Referenz auf unser heutiges Thema. Wir sprechen heute über die Glucose-Goddess, die ihr vielleicht schon mal mitbekommen habt in Reels bei Instagram oder TikTok. Die hat Millionen Followerinnen und Follower und bringt den Leuten was bei über Glucose, kann man so zusammenfassen.
Genau, vielleicht habt ihr es schon mal gesehen. In letzter Zeit kursieren überall so CGM-Kurven, also so Sensorkurven. Die Freddy mit ihrem Typ 1 hat ja einen Sensor. Ich habe keinen Sensor mit meinem Typ 2, wird ja von der Krankenkasse nicht bezahlt. Aber es gibt einen Trend. Und ausgelöst von dieser Glucose-Goddess, dass auch normale Leute sich da so einen Sensor dran kleben. Denn die Glucose-Goddess sagt, dass ganz viele Krankheiten, die wir alle haben, Hauterkrankung, psychische Erkrankung, Stimmungsschwankungen, alle ausgelöst werden durch Zuckerspitzen, ja, die man ja in diesen CGM-Kurven so schön sehen kann. Und deshalb hat die sich selbst ganz viel getrackt und gibt jetzt im Instagram-Account Glucose Goddess Ratschläge, wie man diese Zuckerspitzen vermeidet und postet ganz, ganz viele von diesen Kurven. Also da wird man zum Beispiel einmal eine Kurve gepostet mit Toast mit Erdnussbutter und einmal eine Kurve mit Toast mit Erdnussbutter und Marmelade so. Ja, und wie verhält sich das dann? Oder ein Glas Wasser vorm Essen, dann Marmeladenbrot, kein Glas Wasser vorm Essen, dann Marmeladenbrot. Wie verhält sich dann die Spitze? Also wirklich so ganz Kleinigkeiten, die hat, jetzt muss man sagen, das ist eine Französin. Eigentlich ist sie eine Mathematikerin, die hat den Bachelor in Mathematik studiert. Dann hat sie Biochemie im Master studiert und nach ihrem Masterstudiengang ist sie in Silicon Valley gegangen zu einem Start-up und hat da gemerkt, ich mag das, wenn ganz viele Daten da sind, wenn ich die auswerten kann und wenn ich Leuten diese erklären kann, wie da medizinische Datenzusammenhänge sind. So. Daraufhin hat dieses Startup auch an Studien teilgenommen, beziehungsweise für Studien gesorgt, bei dem eben Nicht-Diabetikerinnen diese CGM-Dinge tragen und sich diese Kurven auslesen lassen. Und dabei kamen wissenschaftliche Studien raus, die zeigten, dass auch Nicht-Diabetiker sehr schwankende Werte haben. Überrascht dich das?
Nee, bin ich überrascht, gerade deine Aussprache von Start-up finde ich irgendwie total süß.
Start-up.
Nee, also das überrascht mich nicht, dass natürlich auch Menschen ohne Diabetes hier unter Spitzen haben, weil, das muss man sagen, jetzt vorab, wir werden jetzt viel über diese Glucose-Goddess und ihre Tipps sprechen, es gibt aber natürlich auch genauso viel Kritik an ihr, wie man sich wahrscheinlich schon denken kann, wie Lob. Es gibt zum Beispiel Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sagen, das ist irgendwie alles Quatsch, dass jetzt auch Menschen ohne Diabetes auf ihre Glucosespitzen achten, weil es ist völlig natürlich und biologisch total normal, dass man diese Spitzen hat und der Körper geht ja dann dagegen vor. Also so das, was sie eben gleichsetzt, so von wegen Glucosespitze gleich, es geht dir viel schlechter in deinem Alltag und Krankheiten bahnen sich an und so weiter, sagen halt viele Wissenschaftler, nee, das ist Quatsch und die Wege, die sie vorschlägt, sind wiederum aber in Langzeitstudien halt auch noch nicht belegt. Werden wir gleich noch alles ein bisschen näher drauf eingehen, das muss man vielleicht nur direkt schon mal vorschieben, bevor Leute jetzt nur bis hier in diese Folge hören und sich danach denken, ich wechsle zur Glucose Goddess und werde nur noch ihre Ratschläge befolgen.
Also wir werden jetzt gleich mal ein bisschen gucken, was nehmen wir daraus mit und macht das überhaupt alles Sinn. Also Jessie in Chospé heißt sie. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Du bist die französischsprachige
Podcast. En Chospé würde ich sie aussprechen.
En Chospé, ja. Jessie en Chospé. So, die sagt dann selbst in dem Buch, ich fing an herum zu experimentieren und hielt alles fest. Mein Labor war meine Küche, mein Testobjekt ich selbst. Und meine Hypothese lautete, dass Essen und Bewegung die Glukosekurve nach bestimmten Spielregeln beeinflussen, die sich klar definieren lassen. Und jeder Mensch mit einer Diabetes-Diagnose sagt, ja, da gibt es Spielregeln. Ob die sich jetzt für jeden klar und allgemeingültig definieren lassen, weiß ich nicht. So. Sie bringt aber ganz viele Studien an. Also das Buch ist voll. Also ich habe das Buch gelesen von ihr. Moment, jetzt müssen wir natürlich ganz korrekt sein und auch sagen, es gibt nicht nur diesen Instagram-Account, es gibt auch ein Buch von ihr. Dieses Buch habe ich gelesen und ich sage euch kurz, wie es heißt. Es heißt nämlich Der Glukosetrick. Genau.
Und genau, habt ihr vielleicht schon mal von gehört von dem Buch, das geht auch durch meinen Freundeskreis schon seit ein paar Monaten immer mal wieder, kommt jemand an und sagt, ah ja, ich habe jetzt diesen Glukosetrick und dann meistens heißt es dann, Freddy, musst du auch mal lesen, ist auch gut für deinen Diabetes. So, Kim hat jetzt ja stellvertretend für uns beide Diabetikerinnen gelesen, deswegen, ich werde genau all mein Wissen aus dir jetzt rausziehen, Kim.
Fangen wir schon mal ganz am Anfang an. Also nicht nur deine Freunde interessieren sich jetzt dafür. Nee, es gab ja auch einen gemeinsamen Freund, der uns gesagt hat, hey Leute, wie komme ich eigentlich an so einen Sensor? Ich möchte gerne meinen Glukosespiegel tracken, weil ich habe da so Auffälligkeiten, habe den Instagram-Account entdeckt und denke mir, das will ich alles umsetzen. Und da haben wir beide uns gedacht, Leute, ganz ehrlich, wollt ihr euch jetzt so geißeln und euer ganzes Leben tracken? Freddy, du hast ja, als wir das letzte Mal drüber gesprochen haben, auch gesagt, du willst es gar nicht eigentlich.
Nein, ich kann nicht verstehen, warum eben Leute sich so total tracken, weil es einen ja auch unter Druck setzen kann. Und das habe ich jetzt auch zum Beispiel gefunden in Vorbereitung auf diese Folge beim Verbraucherservice Bayern. Die haben zum Beispiel online darüber geschrieben, über dieses konstante Tracken und so von Menschen, die eigentlich gesund sind und die sagen, dass das eben gesundheitsgefährdend sein kann, diese ständige Überwachung und das ständige Messen von eben Zuckerwerten durch entweder Pieksen oder durch diese Sensoren. Da können sich nämlich zwanghafte Kontrollen des eigenen Körpers entwickeln. Man kann unnötige Angst in Bezug auf verschiedene Lebensmittel entwickeln und man kann tatsächlich auch Essstörungen entwickeln. Außerdem kann es halt sein, dass man die Daten einfach falsch interpretiert, weil genau wie du ja gerade schon so ein bisschen auch angerissen hast, nur weil da eine Spitze ist, heißt das nicht, dass das das Essen war. Das wissen wir Menschen, die mit Sensoren umgehen, schon länger. So.
Tracking für Normalos. Ich habe mich mit der Medizinpädagogin, Diätassistentin, Diabetesberaterin und Ernährungsmedizinerin Dr. Nicola Haller getroffen am Rande vom Diabeteskongress und habe mal nachgefragt, eine richtige Expertin, ist das nicht ein bisschen übertrieben? Wie sinnvoll ist es aus medizinischer Sicht, dass man auch als jemand, der gar keine Anzeichen dazu erstmal zeigt, ja, schon so akribisch auf seine Zuckerspitzen, sage ich jetzt mal, zu achten?
Also diese Glukoseverläufe oder AGP-Kurven, wie man sie ja auch nennt, sind bei jedem Menschen tatsächlich sehr unterschiedlich in der Reaktion, in der Reaktanz. Das heißt also, probiere ich mich selber aus mit so einem Sensor, dann probiere ich eigentlich meine eigenen physiologischen Bedingungen ab. Das ist so. Wenn man 7 Menschen das gleiche Frühstück gibt, habe ich 7 unterschiedliche Kurven. Was kann ich daraus rückschließen, wenn ich damit arbeite? Ich kann sehen, wie ich auf bestimmte Lebensmittelzusammensetzungen reagiere. Aber ein Anstieg nach dem Essen, ein unmittelbarer innerhalb von 30 bis 60 Minuten auf über 180 oder 160 ist völlig normal. Und sich deswegen verrückt zu machen, halte ich für unklug.
Und wie sinnvoll ist das jetzt generell? Also es wird ja nicht nur bei diesen Leuten, die diesen Trend folgen, gemacht, sondern es gibt ja auch Sportler, die jetzt ihre Sensoren haben. Wie sinnvoll ist das überhaupt?
Also ich denke, man macht sich damit sehr verrückt, was eben diese Blutzuckerverläufe betrifft und Rückschlüsse schon gar nicht, oder anders, Rückschlüsse zieht, die eigentlich gar keine sein können. Ja? Was will ich mit dieser Antwort, der Glukoseantwort machen? Möchte ich weniger Sport, mehr Sport machen? Möchte ich andere Zusammensetzungen essen, ja oder nein? Ich wüsste keinen Vorteil von dieser Recherche.
Auch wenn man jetzt, sag ich mal, mit eine familiäre Veranlagung hat, macht es dann Sinn, oder?
Nein, eigentlich auch nicht, weil Der Langzeitzucker, der HbA1c, wäre hier eigentlich eine höhere Aussagekraft, um zu gucken, ob ich jetzt mit positiver Familienanamnese eine Anlage dazu habe, tatsächlich einen Diabetes zu entwickeln. Aber mit diesen Kurven würde ich eher sagen, weniger.
Also sie sagt, ähnlich wie du das jetzt gerade von anderen Seiten genommen hast, keine Panik machen lassen. Alle Dinge, die mir Frau Dr. Haller jetzt gesagt hat, ja, also dass der HbA1c zum Beispiel wichtiger ist als diese Glukosespitzen, ja, das sagen auch Kritiker der Glucose-Goddess. Und einen Aspekt finde ich aber auch für mich ganz interessant, dieses, was wollen wir denn eigentlich mit dem Tracking? Ne, also jeder, der sich trackt, weiß, glaube ich, dass ein Schnitzel mit Pommes nicht geil ist. Dafür brauchst du aber kein Tracking haben. Ne?
Ich glaube, wir kommen halt immer mehr dazu, dass Leute sich mehr mit sich selbst beschäftigen und mit ihren Werten. Das haben wir ja auch mit den Fitnessarmbändern und sowas. Mhm. Ne? Oder Leute messen ihren Puls beim Joggen gehen oder so. Und ich finde das ja generell auch irgendwie cool, dass man sich selbst mehr mit sich beschäftigt. Wie gesagt, ich finde es halt immer dann kritisch, wenn es dann nur noch so wirklich um die Zahlen geht und man so in dieser ständigen Selbstanalyse ist. Ich würde zumindest dazu neigen, mich dann irgendwann so total selbst zu geißeln. Aber dass generell so ein Interesse jetzt da ist, eben von zum Beispiel auch Nicht-Diabetikern mal zu verstehen, was im Körper abgeht, ist ja an sich bestimmt gut. Will ich gar nicht bewerten, aber so, ne, weißt du, das ist ja, sollen sie machen.
Genau, wir haben auch noch eure Meinung gefragt, darauf kommen wir gleich. Ich sage euch jetzt erstmal, was jetzt überhaupt die Tipps aus diesem Glukosetrick-Buch sind. Ne? Also, ja. Sie erklärt in dem Buch auch biochemisch, wie das alles funktioniert mit der Glukose, der Verdauung, was eigentlich Ballaststoffe sind und so weiter. Ihre Hacks am Ende fasse ich jetzt mal ein wenig zusammen. Es sind 10 Hacks, ich finde, die hätte man noch kürzen können, aber ja. Im Endeffekt geht es hier immer darum, die Glucose länger verdauen zu lassen. Das heißt, deine Verdauung ein wenig zu entziehen, damit der Körper nicht von Glucose überschwemmt wird. Für sie ganz wichtig auch die Fructose, weil die, sagt sie, lagert sich in der Leber an, auch schlecht. Diesen Prozess, die Verdauung etwas zu verlängern und die Glucose nicht den Körper überschwemmen zu lassen, kennen wir. Das ist nämlich das, was unter anderem Metformin macht. Deshalb habt ihr Nebenwirkungen im Magen-Darm-Trakt, weil da eben die Verdauung beansprucht wird. Also, einer ihrer Hacks ist, wenn du einen Teller hast mit verschiedenen Zutaten, ja, sagen wir mal Kartoffeln, Brokkoli und ein Schnitzel, dann immer als erstes die Ballaststoffe essen, in dem Fall jetzt den Brokkoli. Denn dieser Brokkoli, der setzt sich in deinen Magen und dein Magen ist erstmal mit Dingen beschäftigt, die er eigentlich gar nicht so leicht verdauen kann und die gar nicht so viel Glucose enthalten. Ballaststoffe nämlich, also den Brokkoli. Danach isst du Fett und Proteine, in dem Fall jetzt bisschen ungünstig, dass das Schnitzel eine Panade hat. Kannst Panade abkratzen, isst du nur das Schnitzel. So. Dann wissen wir ja, aus Protein und Fett macht der Körper auch Glucose, aber deutlich weniger. Das heißt, der Körper ist eigentlich schon mal beschäftigt mit irgendwas, was er nicht so gut verdauen kann. Und danach kommt erstmal ein Produkt, wo er nicht so viel Glucose rauszieht. Und dann erst essen wir die kompletten Kohlenhydrate, in dem Fall die Kartoffeln. So. Sodass die Abgabe von Glucose verlangsamt wird, weil eben der Magen erstmal mit den Lebensmitteln beschäftigt sind, die vermeintlich weniger Glucose enthalten. Zusätzlich zu dem Tipp sagt sie, am besten wäre es sogar eine ganze Vorspeise nur mit Gemüse zu essen, weil auch da der Magen wird erstmal blockiert. Dann, wenn du Kohlenhydrate isst, verpackst du die auch mit irgendwas anderem. Also keine reinen Kohlenhydrate essen, sondern irgendwas dabei, damit der Magen, wie gesagt, beschäftigt ist. Herzhaftes Frühstück anstatt süßes Frühstück ist klar. Herzhafte Snacks anstatt süße Snacks ist eigentlich für uns Menschen mit Diabetes auch klar. Nicht zu viele Mahlzeiten am Tag, nicht so viel snacken, lieber größere Mahlzeiten und sich dann da satt essen. Und wenn man möchte, einen Nachtisch, dann lieber tatsächlich in Kombination mit dieser Mahlzeit. Weil der Magen halt beschäftigt ist. So, diese Snacks, die wegfallen, die ermöglichen es dann, den Körper auch mal nicht zu verdauen und auch mal andere Dinge zu machen, wie zum Beispiel Fett abzubauen. Als Beispiel. Dann, den Trick haben vielleicht Menschen mit Typ 2 Diabetes schon öfter gehört, Essig dazu trinken. Hast du das schon mal gehört, dass man Essig trinken soll?
Das weiß ich von verschiedenen Promis, die das machen. Die trinken Essig. Zum Beispiel, das hatte ich neulich erst gesehen, Orlando Bloom hat neulich mal erzählt, wie er und Katy Perry sich angefangen haben zu daten. Und dann sagte er, dass sie zu einem Date, hatte sie so ein kleines Fläschchen mitgebracht und meinte dann zu ihm, ja, nicht, dass du jetzt denkst, was ist das? Das ist mein Essig, den esse ich immer, also das trinke ich immer vorm Essen. Und dann sagte er, zog er auch eine Flasche Essig aus seiner Tasche. Und da war so klar, so, oh, wir sind ein Perfect Match. Oder hier Jennifer Aniston und so, die machen das auch alle mit diesem Essig vorm Essen.
Also die Glucose Goddess sagt, dass dieser Essig den Effekt hat, 20 Minuten Minuten vor dem Essen, während des Essen oder 20 Minuten nachdem man was gegessen hat, dass ein bestimmtes Enzym, das die Glucose aus deinem Essen filtert, deaktiviert wird. Und dadurch wieder eine verlängerte Verdauung von Glucose. Natürlich wissen wir auch, der Verdauungsspaziergang. Und dann sagt sie immer, auf Zucker verzichten, weil Zucker ist immer Zucker. Also auch der Fruchtzucker eigentlich verzichten, auch der Kokosblütenzucker. Alles das macht Zuckerspitzen, sagt sie. Ne? Und deshalb sollte man auch auf diese Ersatzpseudozucker wie Agavendicksaft einfach verzichten, wenn es denn geht. Und wenn du mal Zucker isst, dann lieber genießen. Ja, das sind ihre Tipps. Ich glaube, vieles ist für uns Menschen mit Diabetes jetzt nicht so weltbewegend. Das sagen ja auch ganz viele Ernährungsberater immer über diesen Glucose-Trick. Ja, klar soll man Gemüse essen. Das ist jetzt nichts Neues, ist halt Gemüse. Was ich tatsächlich jetzt mitgenommen habe, war mal diese Reihenfolge. Das werde ich jetzt mal ausprobieren. Die grüne Vorspeise. Mhm. Was ich tatsächlich jetzt auch heute Morgen schon mal gemacht habe, war Essig dazu trinken. Und ich werde mal meine Werte messen und gucken, ob das wirklich klappt. Ich hole mal kurz das Baby, das schreit ein bisschen hinter mir. Ich hole es mal kurz her, ja? Geht gleich weiter.
Ich höre gar nichts.
Doch. Du hörst es dann später wieder auf meiner Aufnahme. Oi,
oi, oi. Genau, da können wir euch vielleicht gerade, falls ihr euch wundert, warum hört Kim das, warum hört Freddy das nicht? Wir nehmen uns immer, also wir sprechen uns jetzt gerade über einen Zoom-Call, aber wir zeichnen uns jeder dann parallel auch noch an seinem Computer über sein gutes Mikro auf und dann legen wir hinter beide Spuren übereinander. Und da höre ich dann manchmal Dinge, die ich vorher von Kim nicht gehört habe. Also nur, falls ihr euch gewundert habt. Das war jetzt sehr technisch, nerdig, aber vielleicht so. Jetzt erstmal hallo Baby. Hallo, willkommen in unserer Konferenz.
So, jetzt hat Freddy ja schon gesagt, dass vor allen Dingen Leute das kritisieren, weil es zu einer so starken Kontrolle führen kann, dass Leute Essstörungen dadurch entwickeln. Es gibt auch Kritik an ihr, weil sie das natürlich jetzt alles verkauft. Also nicht nur in Büchern, sondern sie hat jetzt auch ein 4-Wochen-Programm und sie verkauft auch Supplements. Irgendwelche Kapseln, die dann die Glucose-Goddess-Präparate heißen und die irgendwas enthalten, was überhaupt nicht evidenzbasiert ist.
Genau, diese Anti-Spike-Kapseln habe ich mir mal angeguckt. Das sollen eben diese Kapseln sein, die dann auch eben diese hohen Kurven quasi verhindern sollen, diese Spitzen verhindern sollen. Und da hat sie Dinge zusammengemischt, von denen sie sagt, von denen die Wissenschaft schon immer weiß, dass die gegen Spitzen so ein bisschen angehen. Zum Beispiel Lemon Extract oder Zimt ist mit dabei. Da kann man jetzt natürlich sagen, ja, hat so halt mal zusammengemischt, wird bestimmt eine gute Sache sein. Da gibt es tatsächlich aber auch Kritik dran. Also ich habe im Blog von Health News von verschiedenen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern gelesen, die gesagt haben, dass diese Kapseln noch gar nicht genug erforscht sind. Und nur weil 4 Zutaten, die sie da reingemischt hat, an sich jeweils für sich stehend ganz gut für die Ernährung und für die Verdauung und so weiter sind, heißt das noch nicht, dass die auch zu viert gut wirken. Da kann sich zum Beispiel auch eine Wirkung gegenseitig aufheben oder was ganz anderes machen.
Geht auch immer also darauf an, wie die in den Kreislauf kommen, was ist das für ein Kapselmaterial. Also
Genau, also da sagen halt viele, das ist irgendwie Quatsch. Plus, dann soll man eben doch einfach die Tricks so anwenden, wie wir es gerade besprochen haben, mit einfach mal Brokkoli selber essen, bevor du irgendwie dir eine Kapsel einwirfst.
Genau. Ich habe das auch jetzt noch gelesen. Sie verkauft sehr viel. Sie sagt auch immer, das ist alles evidenzbasiert. Das sind alles Studien. In diesem Buch sind so viele Fußnoten drin. Das ist schon ziemlich krass. Ich habe jetzt aber auch Leute gesehen, die sich diese Studien mal genauer angeguckt haben, die gesagt haben, das sind teilweise Studien mit nur ganz wenigen Personen. Das sind auch nur bestimmte Personengruppe und das Ergebnis wird in diesem Buch sehr übertrieben. Generell wird in diesem Buch sehr übertrieben, denn zu jedem dieser Hacks, die ich gerade genannt habe, gibt es eine Erfolgsgeschichte. Angeblich aus ihrer Community, möchte ich ihr gar nicht absprechen, möchte auch den Leuten nicht absprechen, dass es nicht vielleicht super ist für sie, dass sie einen Verdauungsspaziergang machen. Aber dass wirklich der Verdauungsspaziergang lebensverändernd ist, dass du damit 40 Kilo abnehmen kannst, weiß nicht, ob das so, also, kann ich mir nicht vorstellen.
Ja, und also ich habe auch ein persönliches Problem, ehrlich gesagt, mit ihren Grafiken, die sie dann immer macht, die sie dann auch bei Instagram irgendwie postet, wo man dann eben so einen Shot sieht von einer Kurve, wie sich die Glucose entwickelt hat, wie sich ihr Zuckerspiegel entwickelt hat, nach einem Stück Torte und dann nochmal ein Bild, wie sich die Zuckerkurve entwickelt hat, nach einem Stück Torte, wo sie zusätzlich eine ihrer Kapseln gegessen hat. Und auf einmal ist die Kurve viel flacher und ich denke mir so, ey, ich kenne ja meine eigenen Kurven, das kann auch 1000 Millionen andere Gründe haben. Genau. Und nur weil du jetzt einmal so eine Kurvenunterscheidung hattest.
Es kann ein Tag sein, wo du viel besser geschlafen hast. Es kann ein Tag sein, wo du keinen Stress hattest. Es kann ein Tag sein, wo du vielleicht vorher so viel Sport gemacht hast, dass es noch ein bisschen Wirkt, es kann auch sein, dass du die Torte einfach nicht so schnell gegessen hast, sondern mehr gekaut hast und mehr verdaut hast. Das ist ja auch immer so ein beliebter Tipp. Also es ist alles mit Vorsicht zu genießen. Was ich an diesem Buch auch sehr problematisch finde, muss ich sagen, sie hat nicht so viel Peilung von Typ-1-Diabetes. Sie schreibt, also erstmal wird dir sagen, diese ganzen Verdauungsprozesse werden ja beschrieben und dann heißt es immer, das Insulin ist immer dafür da, dass der Zucker, der zu viel ist, dass damit quasi Tetris gespielt wird und dann wird der irgendwo hingeschoben. Ja, stimmt schon, aber Insulin ist natürlich auch dafür da, dass du den Zucker überhaupt erstmal verdauen kannst. Das kommt überhaupt nicht vor, dass Insulin auch was Tolles ist. Sie sagt immer, wir müssen den Blutzuckerspiegel gering halten, damit Insulin den Körper, damit auch Insulin nicht zu viel da ist. Ja, so ist halt für viele Menschen, dieses Buch vielleicht lesen mit einem Typ-1-Diabetes, nur die halbe Wahrheit. Nichtsdestotrotz, wir haben euch gefragt, was haltet ihr denn davon? Sollten Menschen, die keinen diagnostizierten Diabetes haben, sollten die sich jetzt tracken lassen? Wir haben eine Umfrage gemacht. Menschen ohne Diabetes-Diagnose, 79% von euch sagen, brauchen doch kein Glukose-Tracking. Einer hat uns geschrieben und hat gesagt, naja, ich finde schon, dass die Leute hin und wieder mal ihren Blutzuckerspiegel messen sollten. Ja, kann man sagen. Aber die meisten von euch sind der Meinung, warum? Warum machen Menschen das? Der Micha schreibt, das ist unwissenschaftlicher Humbug, die reimt sich irgendwas zusammen, schürt Angst und verkauft dann ihre, in Anführungszeichen, Produkte. Dann haben wir noch eine Nachricht bekommen von jemandem, der aber schon ihr folgt und der es auch gut findet. Ich habe auf jeden Fall schon einige ihrer Tipps, die ich über Instagram gelernt habe, für meinen Sohn, der ist Typ 1 Diabetiker, und für mich Typ 2 Prädiabetes ausprobiert und sie funktionieren wirklich. Sehr erstaunlich und es sind tolle Tricks. Ich kann mir wirklich vorstellen, dass einige Sachen, wie zum Beispiel diese Idee, dass du jetzt eine Vorspeise nimmst und dass dein Verdauungstrakt erstmal beschäftigt sind, sicherlich Ergebnisse erzielen können, aber natürlich nur, wenn du generell zu diesen großen Schwankungen neigst, sprich tatsächlich eine Diagnose hast. Also bei Menschen, bei denen die Blutzuckerspitze natürlich ums Doppelte höher ausfällt, als bei einem Menschen, der keine Diagnose hat, ja, könnte ich mir gut vorstellen, dass Brokkoli vorweg essen mehr bringt.
Ja, sie sagt ja generell auch, Brokkoli ist ihr Lieblingsgemüse. Vielleicht war es das, wo ich so dachte,
Reni schreibt uns, das machen viele Fitness-Influencer im Rahmen von Biohacking und Longevity, aus meiner Sicht Luxusprobleme der westlichen Welt. Die meisten, die das freiwillig nutzen, ernähren sich super und sind sportlich. Hab mitbekommen, dass Nutzer dann bestimmte gesunde Lebensmittel aus ihrer Ernährung ausschließen, um Spitzen zu vermeiden. Oder es nur noch vorm Trainingsessen. Willkommen in der Orthodoxie. Und einer hat sich richtig aufgeregt. Das Buch habe ich nach ein paar Seiten in die Ecke geschmissen und nicht mehr angerührt. Bei Verläufen, für die viele Typ-1-Diabetiker sehr viel geben würden, noch wild optimieren zu wollen. Die Muggel sollen sich einfach mal mit gesunder Ernährung beschäftigen und vielleicht nicht 250 Gramm Kohlenhydrate aufwärts über den Tag in sich reinstopfen, ohne auf Proteine und gesunde Fette zu achten. Sorry, die bringt mich auf die Palme. Also die im Sinne von Glucose Goddess bringt ihm auf die Palme. Ja. Ich habe gesagt, ein paar Tipps werde ich jetzt mal umsetzen. Wir schauen mal, aber der große Glukosetrick ist das für mich jetzt nicht.
Nee, eben. Ich habe mir auch noch so ein paar Interviews dann mit dir angeguckt. Also ihr könnt ja auch bei YouTube sie mal mal recherchieren. Das Ding ist, die ist natürlich auch so in der, wie sie sich verkauft und so, total sympathisch, ne? Die wirkt total cool und fresh und ist so eine ganz hübsche, eloquente Frau. Und natürlich denkt man sich, boah, cool, also wenn ich alles so mache wie sie, dann werde ich genauso fresh und locker. Und hey, die wirkt so vollkommen erfüllt und so. Und auch von dem, was er erzählt, so völlig überzeugt. Und dann denkt man natürlich dann, ah, alles super. Und mit Sicherheit steckt da ja auch wirklich viel Gutes drin und viel Gutes hinter. Ich glaube, man muss wirklich für sich selbst immer gucken, wie wir es aber ja auch hier beim Podcast immer sagen. Wir sagen ja immer hier, wir sind kein medizinisches Fachpersonal, wir erzählen aus unseren Erfahrungen, wenn ihr daraus was für euch rausziehen wollt, für euer Diabetesmanagement, dann besprecht das nochmal mit eurem Diabetesteam. Und ich glaube, so würde ich persönlich jetzt bei diesem Buch und bei der Glucose Goddess genauso machen. Wenn da irgendwas ist, wo ich das Gefühl habe, hey, das könnte ich wirklich mal ausprobieren oder das ist was für mich, dann einfach mal für sich selbst testen. Aber ich würde auch sagen, das ist jetzt irgendwie nicht... Sie hat eben nicht den Glukosetrick gefunden, der jetzt die Welt verbessern wird. So ist es halt eben einfach nicht. Und das finde ich dann immer ein bisschen schwierig, wenn man sich so verkauft.
Und ich wäre sehr vorsichtig mit diesen Halsversprechen von wegen, kann psychische Erkrankungen, Migräne, Und so heilen, ne? Also
gleichzeitig habe ich persönlich bei ihren Interviews so auch ein, zwei Dinge gehabt, wo ich dachte, ja, die nehme ich irgendwie mit, wo sie nämlich einfach mal gesagt hat, also es war auch jetzt nicht die Weltneuerfindung, aber es war so, oh, stimmt, Reminder, wo sie so meinte, naja, wenn ihr ein Frühstück habt, was nicht länger als 4 Stunden anhält, sondern ihr habt nach 3 Stunden schon wieder Hunger, dann ist es wohl nicht die richtige Art an Frühstück. Und ich dachte so, ja, stimmt. Das merke ich jedes Mal, wenn ich dann doch einen Toast zum Frühstück esse, einen Dinkeltoast, und nach 3 Stunden wieder Hunger habe und mir dann wieder denke, nein, der griechische Joghurt ist der Shit mit Hafer. Naja, also solche Kleinigkeiten, wo sie einen so ein bisschen remindet, das ist ja vielleicht dann gar nicht so schlecht. Oder auch das mit dem Essiglöffel. Also viele Promis machen das, Megan Fox macht das auch schon ewig, ne? Also die Beauty-Wunderwaffe Apfelessig, auch Victoria Beckham ist da voll drauf auf dem Ding. Also das werde ich vielleicht doch mal probieren. Aber wie gesagt, auch da, das ist ja nichts, was sie neu erfunden hat. Nee,
da ist auch nichts, wo man zusätzlich Geld ausgeben muss, ne? Finde ich auch so völlig okay, das dann einmal so zu sagen. Das Buch kostet übrigens 10,99 € als E-Book, falls ihr es jetzt doch nochmal lesen wollt. Der Glukosetrick auf Deutsch. Und die Anti-Spike-Kapseln, ich habe jetzt mal ganz kurz gegoogelt, da eine Monatsration, ihr müsst anscheinend 2 Stück am Tag davon zu euch nehmen, kosten 53 €. Ohne Versand jetzt. 53 €, genau.
Weißt du, es wäre so schön, wenn das alles wirklich so einfach wäre. Oder?
Ja.
Es wäre so schön, wenn wir wirklich alle nur so eine Kapsel nehmen müssten oder so. Oder den Schluck Apfelessig und direkt ist alles toll. Mhm. So, und nächstes Mal werden wir hier im Podcast uns mit dem Thema Prädiabetes mal wieder beschäftigen. Da kriegen wir ja auch immer mal wieder Nachrichten von euch, dass ihr da Fragen habt zum Thema Prädiabetes. Da werden wir mit unserem Diabetologen Dr. Payam Adjamant drüber sprechen. Außerdem natürlich auch über eure Erfahrungen und mal gucken. Es gibt tatsächlich neue Zahlen auch zum Thema Prädiabetes, die zeigen, dass jeder fünfte Mensch in Deutschland Prädiabetes hat, was krass ist, was da dran ist an diesen Zahlen und was man machen kann, wenn man Prädiabetes hat, um eben dann nicht in einen wirklichen Diabetes zu kommen. Darüber sprechen wir. Kimi, du guckst so schief. War irgendwas falsch?
Dass ich gucke schief, weil das Kind aber noch mehr drauf hängt. Nein, alles war gut. Alles gut. Ich freue mich schon sehr auf die nächste Woche. Ja, genau. Und wir essen jetzt Möhren.
Ja, und ich kaufe mir jetzt Apfelessig und gucke mal, was passiert. Okay. Hey, vielleicht lerne ich dann auch jetzt irgendeinen... nein, um Gottes Willen, ich bin in einer glücklichen Partnerschaft.
Vielleicht lerne ich dann auch Orlando Bloom kennen.
Typfrage. Dein Diabetes-Podcast mit Kim Stoppert und Freddy Schürheck. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst uns gerne eine Bewertung da und abonniert uns.